einer das Hallo. Mach doch mal einer das Hallo.
Wollen wir starten? Ja, hallo. Die erste Folge nach unserem grandiosen Jubiläum, das wir in Tokio ja bekanntermaßen eingesprochen haben. Jetzt sind wir zurück und tatsächlich hat uns unsere unglaublich aktive Twitter-Community, an der Stelle muss ich natürlich nochmal unseren Account erwähnen, in 8 Minuten wird geskypt. Überraschenderweise.
Ich muss es sofort unterbrechen. Sorry. Aber du hast es so neutral gerade auf den Weg gebracht und das fast so, du hast Tokio so auf den Weg gebracht, als müsste man es fast ernst nehmen. Du hast also wirklich kein bisschen Witz dabei, da war kein Joke im Hintergrund.
Das hat doch schon das letzte Mal jeder verstanden, dass wir nicht in Tokio waren.
Ja, aber dann musst du doch, aber also.
Der Stefan ist noch total gejetlaggt, glaube ich. Ist man da gejetlaggt übrigens aus dem Osten? Nee, gar nicht, ne?
Doch.
Man ist immer gejetlaggt.
Es ist nicht so schlimm wie nach Osten.
Aber weniger, aber ja.
Okay,
also ja, dann Christoph, hau rein.
Nee, jetzt erklär mir doch lieber jetzt mal, was mit dem, was unsere Twitter-Community verbrochen hat.
Genau, wir haben quasi Nachrichten bekommen und wir sollten uns heute in einer Sonderfolge, so würde ich es jetzt nicht nennen, um die Social-Media-Aktivitäten unseres in Anführungszeichen amerikanischen Lieblingspräsidenten Donald Trump kümmern. @RealDonaldTrump, weil ja da die letzten Tage, sondern die letzten Jahre das ein oder andere geschieht, was den ein oder anderen verstört, nervt, aufbringt, ankotzt oder wie auch immer. Wir haben beschlossen, wir wollen das nicht auf den Herrn Captain Orange da drüben im Weißen Haus beschränken, sondern das Thema ein bisschen breiter aufbrechen, nämlich was passiert da gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika? Und bevor David aufgrund meines langen Intros einschläft, muss er jetzt reinstarten und was zum Thema sagen.
Also, meine Ost-West-Jetlag und dieses ellenlange Intro, dem ich nur ganz, ganz schwer folgen konnte und das auch so unfassbar unemotional war, macht es mir wirklich schwer. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Schmeißt mir doch mal irgendjemand einen Brocken hin, einen kompakten, ja, auf den ich irgendwie einsteigen kann.
Okay, ich werf dir den aktuell angepinnten Twin von Donald J. Trump hin. My admin has done more for the black community than any president since Abraham Lincoln. So, das hat der Kollege gerade oben angepinnt, weil er hat es ja so mit der, und dann ist ja auch schon wieder, was sagt er mit der Black Community, mit der ist er ja sehr enge und findet das alles sehr, sehr gut.
Okay, deshalb, also aus gegebenem Anlass, glaube ich, King. Muss man vielleicht ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen früher starten. Wir befinden uns ja alle, wie wir wissen, in einer Zeit voller Skurrilitäten. Gerade wenn man sich die ganzen Twitter-Nachrichten aus dem Weißen Haus oder von Mr. Donald sich durchliest. Nichtsdestotrotz, und auch wenn wir uns jetzt in den laufenden Minuten und Stunden vielleicht auch ein bisschen darüber amüsieren und lustig machen, darf man nicht vergessen, das ist natürlich alles unfassbar tragisch, unfassbar traurig in erster Linie, was da passiert ist und was dann auch bis zur Stunde da immer noch drüben in den Vereinigten Staaten und auch auf der ganzen Welt zu dem Thema passiert. Ich glaube, das müssen wir als kleinen Disclaimer mal vorne wegschicken. Wer das ein bisschen verfolgt hat in den vergangenen Tagen, ist das natürlich der mächtigste Staat der Welt mit dem vermeintlich mächtigsten Mann der Welt, bricht völlig aus allen Fugen, die irgendwann mal da gewesen sind, die es jetzt irgendwie nicht mehr gibt. Ein System, das in sich selbst kollabiert, eine Sollbruchstelle, die seit Jahrhunderten gepflegt wurde, die jetzt vielleicht dann richtig und endgültig irgendwie aufbricht. Das ist natürlich irgendwie die Grundlage, alles irgendwie getriggert durch diesen einen Vorfall am, ich weiß es gar nicht, vorvergangenen Montag, meine ich, glaube ich, war es. Und auch seitdem lässt Herr Donald natürlich nicht lange auf sich warten, um einfach einen, das kann doch nicht wahr sein, Moment nach dem anderen nachzulegen. Wir haben uns ja schon öfter in vergangenen Folgen darüber unterhalten, dass genau das die Momente sind, wo man denkt, wirklich, das kann man sich nicht ausdenken, das kann man sich schlimmer gar nicht ausmalen. Und er bestätigt quasi jetzt im Stundentakt, dass es halt doch noch schlimmer geht, noch schlechter geht, noch trauriger geht. Und man hat so viele Fragezeichen, was dieses Land angeht, wie das überhaupt alles so passieren konnte, wie es jetzt ist. Das hinterlässt er natürlich schon auch ein Stück weit sprachlos und mit ganz, ganz vielen, ganz, ganz, ganz großen Fragezeichen.
Und das Verrückte ist ja, seither konnte man oft sagen, okay, das ist halt einfach Blödsinn, der da rauskommt. Und man konnte sich auch teilweise darüber amüsieren, was da rauskommt. Aber das, was einfach jetzt Tag für Tag in einer Frequenz da gepostet wird, scheinbar in einem, ich weiß es nicht, Delirium oder in einer völligen Unkenntnis der Sachlage oder einer totalen Ignoranz der Sachlage, das ist ja auch inzwischen ganz, ganz weit weg von, man kann sich drüber amüsieren, sondern man muss echt den Kopf schütteln und man muss sich Sorgen machen, wie sich die Situation in den Vereinigten Staaten in den nächsten Tagen und Wochen noch entwickelt, weil da jemand am Ruder ist, dem überhaupt nicht an Zuhören, an Deeskalation oder an irgendeiner Form von Vereinigung oder gemeinsamen Interessen gelegen ist, sondern der dieses ganze Dilemma, ich mache es jetzt mal ganz plakativ, schwarz-weiß, tagtäglich befeuert und scheinbar einen großen Gefallen dran hat, um seine Wiederwahl zu sichern oder was auch immer, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen in seinem eigenen Land, für welchen Zweck auch immer. Also ich kann es nicht nachvollziehen.
Das ist halt der große, der große Unterschied für mich, so ein bisschen, weil der hat natürlich, klar hat er viele Sachen gesagt, wo man sagt, da hätte man vielleicht auch drüber schmunzeln können, aber der hat schon auch ganz viele, ganz schlimme Sachen so gesagt, die man aber anders einsortieren konnte, weil da, weil er grundsätzlich immer schon angefangen hat mit seinem America First Ding und dann dem sozusagen alles unterworfen und außenpolitisch dann vor allem wildes Zeug gemacht oder an seinen Grenzen oder wo auch immer. Aber er hat, in der Regel konnte man ihm sozusagen attestieren, dass er so zumindest glaubt, er hilft seinem, oder er will uns Glaube machen, er tut es für sein Volk und jetzt richtet er sich offen gegen sein Volk eigentlich, zumindest gegen Teile von seinem Volk und droht sogar mittlerweile nicht mehr nur mit Polizeigewalt, sondern mit Militär und das also da kommt man dann.
Ja, man muss natürlich dazu.
Da wäre ich nicht drauf gekommen, sagen wir mal so.
Ja, nee, da kann man auch nicht drauf kommen. Also das kann man sich auch selber in seinen kühnsten Träumen ja auch nicht ausdenken. Aber es sind ja zwei Probleme. Das eine Problem ist der Kollege, der gerade im Weißen Haus in seinem schönen, schicken, dunkelblauen, schlecht sitzenden Anzug sitzt. Und das andere Problem ist ja das, was über viele, viele Jahre in Amerika irgendwie gewachsen ist. Das sind ja die beiden Probleme, die dieses Land und das eine zumindest hat ja irgendwie auch die ganze Welt hat. Wie er jetzt natürlich damit umgeht. Irgendwie ist es natürlich so, dass niemand krass überrascht ist, weil irgendwie jeder von diesem Typen einfach das Schlechteste erwartet, was überhaupt erwartbar ist. Und trotzdem schockiert es dann immer wieder, wenn es dann irgendwie der Realität wird. Und wie gesagt, was da jetzt da drüben in diesem Land passiert, auch mit Polizeigewalt, das ist schon krass, das ist schon richtig, richtig krass. Und das ist eben nicht irgendein Entwicklungsland, dass man so irgendwie, weiß nicht, in unserer westlichen Arroganz so ein bisschen belächelt irgendwo so, ja, das passiert bei denen, das kann bei uns nie passieren, sondern das ist tatsächlich vermeintlich das mächtigste Land der Welt, wie gesagt, mit dem mächtigsten Mann an der Spitze. Und das macht es halt so traurig, ne?
Und trotzdem hat er ja, er spielt da jetzt eine ganz, ganz aktive Rolle und trotzdem ist das Problem, das ist ja nicht nur Polizeigewalt, das Problem ist gesellschaftsinhärenter, systemischer Rassismus, den es wahrscheinlich in jedem Land gibt, aber den es in dieser Ausprägung, zumindest meines Wissens nach, so nur in den USA gibt. Das ist ja jetzt auch, George Floyd ist der neueste Fall. Das geht aber seit es diesen Staat gibt quasi so, auch in der jüngeren Geschichte. Also alle, jetzt muss ich übertreiben, alle 4 Wochen oder alle 6 Wochen kommt irgendein neuer Name von einem Mitglied der schwarzen Gemeinschaft hier in den Medien und er wurde von der Polizei erschossen, obwohl er eine Plastikpistole dabei hatte. Er wurde niedergeprügelt, weil er joggen war. 1991, das ist so meine erste Erinnerung daran, war das Rodney King in L.A. Jetzt 2014 gab es Fälle, dann gab es diesen völligen Irrsinn in Charlottesville, wo einer dann in die dunkelhäutigen Demonstranten reinfährt und der Herr der Chef dann sagt, ja, auf beiden Seiten gibt es da gute Typen. Also das ist ja ein inhärentes Problem. Und keine Ahnung, wie das gelöst wird. Es wurde nicht gelöst mit einem dunkelhäutigen Präsidenten, mit dem jetzt noch viel weniger. Also wo kriegst du die Menschen tatsächlich, dass sie diesen Alltagsrassismus überwinden? I don't know.
Schwierig. Das Ding ist, es ist, über Rassismus sprechen fällt mir insofern immer ein bisschen schwer, weil ich weiß, dass ich davon noch nie betroffen war. Das heißt, ich habe es selten wirklich mitbekommen. Ich bin selbst natürlich dem nicht ausgesetzt, dann auch noch. Ich kann mir also nur ungefähr ausmalen, wie schlimm und wie schwer das sein muss. Ich kenne natürlich Geschichten von Menschen anderer ethnischer Herkunft auch, die schlimme Sachen mir erzählt haben. Leute, die auf der Flucht waren und nach Europa gekommen sind und schlimme Sachen erlebt haben. Das ist alles aber immer nur von Dritten. Und man versucht sich reinzuversetzen, aber das ist ja schon unfassbar schwer. Und wenn das aber in der Gesellschaft so extrem festgefahren ist, wie es in den USA ist, wie du in den, auch wenn man in den Staaten ist, und ich bin ja wirklich viel da gewesen und ich bin da ja eigentlich auch gerne, aber als Europäer kannst du das da auf jeden Fall sofort sehen, dass die beiden Volksgruppen zumindest in großen Teilen zusammenhängen. Also das ist, ich meine, klar, das ist nicht mehr so wie früher, dass sie nicht mehr im selben Bus sitzen dürfen, aber du siehst halt schon, dass die sich sammeln, oft. Nicht alle, und es gibt natürlich genug, die sich mischen, genug Volk untereinander, aber es gibt schon, es fällt mir viel mehr dort, viel mehr auf, als mir das hier auffällt. Und ich meine, in Mannheim ist ja kulturell, kommt da ja alles zusammen. Und das mischt sich aber auch alles. Und klar, knallt's da mal, aber da knallt's unter allen untereinander. So. Und diese krasse Form vom Rassismus, den es ja in Deutschland auch gibt, den nehme ich hier aber so in der Form, ich kann den nicht so klar sehen, wie man den in den USA sehen kann.
Nein, da sind die Staaten schon ein sehr, sehr spezieller Fall. Wie gesagt, das ist ja auch über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, wie auch immer, gewachsen da drüben, wie auch immer. Das werden wir auf die Schnelle auch nicht lösen können, vermute ich. Was nur jetzt in den letzten Tagen so erschreckend dazukommt, ist, dass der normale Instinkt eines jeden Menschen und von Führungspersönlichkeiten umso mehr ja in solcher Situation wäre, wenn dein Land, dein vermeintliches Land irgendwie in Flammen steht und so brennt, wie es jetzt gerade brennt, dass man alles dafür tut, um das zu deeskalieren, um das Feuer erstmal, wenn man es auch nicht löschen kann von jetzt auf gleich, aber zuerst mal irgendwie runterkühlen lässt, um so die Flamme so klein wie möglich zu halten. Und da denke ich mir, was passiert bei denen? Also ich meine, das ist zum einen natürlich unser bester Freund aus dem Weißen Haus und zum anderen aber auch was mit der Polizei an. Also ich meine, die haben scheinbar überhaupt kein Interesse, das irgendwie zu deeskalieren, sondern das Interesse scheint nur, wer hat hier die dicksten Eier und wer ist irgendwie der Stärkere am Ende des Tages. Und diese Haltung, die widerspricht mir so krass und die ist für mich so wahnsinnig unverständlich, wie man mit so einer Einstellung in so eine Geschichte gehen kann oder in so eine Zeit gehen kann. Und da habe ich dann am Ende des Tages auch irgendwie wenig Hoffnung, dass das kurz- oder mittelfristig sich auch irgendwie nur beruhigen kann. Wie könnte sich sowas beruhigen? Beide Seiten am Ende, also schmeißen in dieses Feuer, was in der Mitte echt lichterloh brennt, immer mehr Öl rein. Und die einen, dann sagt man vielleicht irgendwie zurecht, und die anderen einfach aus Dummheit, ich weiß es gar nicht, was es ist, oder ob so ein Haltungsproblem ist, bloß nicht klein machen, bloß nicht der Schwächere sein. Also das ist für mich absolut unverständlich, wie man so eine Geschichte so angehen kann.
Also meine Sicht der Dinge oder meine Analyse ist ein viel zu großes Wort. Mein Gedanke ist der, die Weißen in den USA haben das Gefühl, dass ja hier durch die AfD auch bei bestimmten Menschen befeuert werden. Es gibt den Ansatz zur Umvolkung, so dieses Grauenwort, wo ich immer total zusammenzucke. Sie verlieren innerhalb dieses Landes ihre Vormachtstellung und sie klammern sich da dran. Sie sind, ich bin ja selber einer, ein alter weiser Mann. Sie sind alte weiße Männer und sie sind es gewohnt, in diesem Land das Sagen zu haben. Und sie haben jetzt das Gefühl, fuck, wir werden hier immer weiter zurückgedrängt. Wenn wir uns da nicht mit aller Macht dagegen stellen, sind wir nicht mehr diejenigen, die in diesem Land den Ton angeben. Und ich glaube, das führt dazu, dass sie sich so massiv dagegen wehren und dass sie so massiv jemanden wie Donald Trump gewählt haben und vielleicht auch im November wieder wählen, der das einfach total befeuert, weil America First und Make America Great Again, das sind ja Dinge, die richten sich ganz klar an weiße Bevölkerungsschichten in den USA. Also kann's nicht anders beschreiben. Und was Christoph vorher gesagt hatte, ist bei mir zwar lang her, aber ich erinnere mich wirklich sehr, sehr gut. 2009 bin ich mit meiner damaligen Freundin in die USA gefahren und wir haben das Land erobert, sage ich jetzt mal, oder die Ostküste mit Greyhound und Amtrak. Wir wollten nicht irgendwie hin und her fliegen, sondern wir wollten Amerika tatsächlich sehen. So, und in diesen Bussen, die ja sehr wenig Geld kosten, waren fast immer nur dunkelhäutige Menschen. Und das Gegenbeispiel war dann am Ende der Reise, wir waren in Orlando, wir waren im Disneyland und ich habe im vollen Disneyland zwei dunkelhäutige Familien gesehen. Der Rest, der da war und sich das leisten konnte und Teil dieses American Dream war, wofür Mickey Mouse und Disney ja auch irgendwie stehen, das waren Weiße, die aussahen wie ich. Und das Dritte, was Christoph ja gerade noch gesagt hat, er hat Schwierigkeiten, über dieses Thema zu sprechen. Ja, man kann uns jetzt immer vorwerfen, ja, ihr seid drei weiße Männer, die noch nie damit konfrontiert waren. Das stimmt natürlich. Aber jetzt gab es ja die letzten Tage oft diesen Satz, es reicht nicht, Rassismus doof zu finden, sondern du musst gegen Rassismus sein und du musst es auch ausdrücken. Und deshalb müssen wir jetzt als Gruppe von weißen Männern in diesem Diskurs mitmachen und unsere Meinung dazu sagen. Ich habe jetzt tatsächlich auch ein paar Stimmen bei Twitter immer gesehen, wo ich dann auch dachte, wo dunkelhäutige Schauspieler oder sowas gesagt haben, es geht jetzt darum, schwarze Stimmen zu hören und nach vorne zu bringen. Da bin ich natürlich total dafür, aber einen Diskurs von vornherein wieder abzuschließen und zu sagen, wir allein geben da den Ton an, da weiß ich auch nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist. Man sollte ja miteinander reden und nicht in zwei abgeschlossenen Filterblasen übereinander.
Ja, also ich, ja, natürlich. Nur ich glaube, miteinander reden, ich glaube, in vielen Punkten gibt es überhaupt keinen Bedarf, miteinander zu reden, weil es einfach eine Selbstverständlichkeit sein muss und eine Haltung und eine Einstellungssache, nur nicht mal Einstellungssache, es ist einfach eine generelle Sache, da muss sich eigentlich überhaupt nicht drüber unterhalten werden. Ende aus. Weißt du, was ich meine?
Es muss ja überhaupt erstmal, wir sind ja an dem Punkt, wo überhaupt erstmal so ein, wieder Basisrespekt vor gegenseitigem Recht auf freies Leben irgendwie da sein muss. Der ist ja gefühlt schon weg. Also es geht, das also ich meine, es ist ja wirklich, also wirklich einfach, das ist.
Ja, also ich glaube, wir werden dieses jahrhundertealte Problem jetzt nicht in unseren 20 Minuten hochklassigen Podcast lösen können. Was ich noch abschließend dazu sagen wollte, und das sind ja auch so Sachen, die gucke ich mir echt, also auch immer mit Interesse an bei solchen Großdemonstrationen, wo es dann vielleicht auch mal kracht. Ich habe ja früher tatsächlich viel gedreht bei 1. Mai-Geschichten in Berlin oder bei G20, G7-Gipfeln, war in Hamburg dabei, wann war das, vor 3 Jahren da auf der Schanze unterwegs. Und ich habe das auch schon viel erlebt, so wenn Tränengas fliegt und wenn mit Gummi geschossen wird und wenn Steine fliegen und sowas. Und bei mir war es immer von der Haltung immer so zwiegespalten in mir drin. Ich hatte immer auch ein Verständnis für die Seite, die in Uniform da aufläuft. Und ich hatte auch immer ein Stück weit Verständnis, wenn die ein gewisses Maß an Gewalt ausüben, weil irgendwann, ich sag mal, kann man sich auch nicht nur als Depp behandeln lassen und sich bewerfen lassen und beschimpfen lassen und wie auch immer. Die Bilder, die man aus den Staaten allerdings jetzt sieht, das ist wirklich noch echt ein anderes Level. Also was da passiert auf Demos gegen Polizeigewalt, was da an Polizeigewalt auch so, also zumindest was man dann so mitkriegt, total unmotiviert und völlig unnötig gegen Presse, gegen Unbeteiligte, gegen alte Leute, gegen Frauen. Das ist, also woher das kommt, und das meine ich, das muss so ein tief sitzendes Gefühl sein, dass das da irgendwie als okay angesehen wird, scheinbar von vielen. Das ist richtig krank.
Ja.
Wenn ein deutscher Polizist auf einer 1. Mai-Demo, nachdem er 2 Stunden lang in der Reihe gestanden hat und Pflastersteine ihm links und rechts um die Ohren geflogen sind, und er kriegt einen zu fassen und gibt dem im Knüppel 1-2, das ist wahrscheinlich auch nicht in Ordnung, aber da habe ich ein gewisses Maß Verständnis für. Aber was da passiert, mit Autos in die Menge fahren und alte Leute umchecken und hast du nicht gesehen, das ist wirklich, wirklich krank.
Ja. Und da wiederum spielt halt Captain Orange eine wichtige Rolle, weil der das so durch sein Tun tagtäglich und seine Twitterei tagtäglich legitimiert. Du kannst es ja nicht zählen, aber in den letzten 3,5 Jahren hat er wahrscheinlich 2748 Mal getwittert, Lamestream Media, Enemy of the People, Enemy of the People. So, und seine Anhänger, und darunter werden meinem Empfinden nach viele Polizisten sein, Law and Order, Strength und was auch immer er alles gut findet, die sehen das inzwischen so. Ja, wenn der einer mit der Kamera ist, der ist Enemy of the People. Der will mir nichts Gutes. Der will meinem Präsidenten, den ich vergöttere, quasi kultisch anbete, ans Leder.
Nur so, das ist ja also, das ist, was ich meine. Die ganze Welt und wir ja auch schon seit, also wir drei in unseren 20 Folgen, die wir hatten, die ganze Welt lacht über diesen Typen. Und wenn es dann wirklich noch einige wenige, möchte man ja hoffen, das sind ja leider viel zu viele, den Typen wirklich noch für voll nehmen und das, was er sagt und das, was er twittert vor allen Dingen, das gehört ja zu dieser Krankheit dazu. Das ist ja Wahnsinn eigentlich.
Ja.
Ja. Ja, und er gibt halt Macht und Absolution an die Dummen, ne? Am Ende. Und die rennen dann los und knüppeln Leute nieder.
Es ist ja aus meiner Sicht, so schlimm es klingt, nur eine Frage der Zeit, bis da nicht einzelne, es gab ja jetzt auch schon Todesfälle bei diesen Demos, aber es ist für mich nur eine Frage der Zeit, bis da einer losrennt, leider in Amerika typisch, mit seiner Kalaschnikow oder der AK-15 halbautomatisch und einfach mal in so eine Menge der Protestierenden ballert. Ja. Also ich warte nur drauf.
Hab mir das auch schon gedacht. Also ich meine, die haben doch alle die Schränke voll und irgendeinen Kranken wird es doch geben, der, also ich will es ja nicht hoffen, aber ich kann mir das auch vorstellen, dass irgendein Kranken, dass der den ersten Schritt macht. Und ich glaube, wenn dann diese Box einmal geöffnet ist, dann wird es vermutlich auch noch ganz wild.
Dann wird es schwierig, die wieder zuzukriegen, ja. Und auf der anderen Seite, was du sagst, David, natürlich habe ich auch Verständnis dafür, wenn es Leute gibt, die sagen, ey, warum muss das sein, dass ihr, wer auch immer es getan hat, dass ihr Polizeistationen abfackelt, dass ihr Fenster einschlagt an Läden und muss es sein? Ist das der Weg, um das zu artikulieren, was ihr artikulieren wollt? Vielleicht ist es der einzige Weg gerade. Ich kann mich ja nicht wirklich reinversetzen. Wenn aber es da Leute gibt, die sagen, ey, ich kann mich damit nicht mit den Mitteln nicht identifizieren, dann kann ich das auch bis zum gewissen Grad nachvollziehen.
Entschuldigt aber natürlich nicht, also dass ich meine, das ändert eher nichts am Grundübel. Also ja, klar kann man das nachvollziehen. Ich, also ja. Es gibt also jetzt auch noch Leuten kleinen Warenhäusern und Händlern die Kiste zu Schrott zu hauen und die Sachen wegzunehmen von Leuten, die sowieso aktuell wahrscheinlich weniger verkaufen als sonst. Also warum müssen die es auch noch abkriegen? Da wird es natürlich dann schon.
Ja gut, das ist natürlich rational alles nicht mehr erklärbar. Nee. Das ist halt ja. Irgendwann brechen dann halt die Dämme und dann wird ja, ja dann so.
Und jetzt können wir ja vielleicht einmal den Bogen schlagen zu unserem...
Nee, warte, ich kann ja, den Bogen ja, noch nicht schlagen. Ich muss kurz noch was einsortieren, weil du hast mich falsch zitiert. Sorry. Ich habe nicht gesagt, ich habe mich vielleicht auch schlecht ausgedrückt. Ich wollte zum Ausdruck bringen, dass ich mich schwer tue, über Rassismus zu reden, insofern, als dass ich versuchen will, oder wenn ich versuche, mich auch nur ansatzweise da rein zu versetzen, wie es für die Gruppe ist, die unterdrückt wird. Damit habe ich, das ja. Würde ich gerne, also das ist so mein, wenn ich versuche, einen Konflikt irgendwie zu verstehen, dann versuche ich immer irgendwie in beide Köpfe reinzukommen. Und
aber nein, aber das, so aber das mit Diskriminierung jeglicher Art hat keiner von uns drei, kann sich da nur ansatzweise reinversetzen. Wir sind alles Männer, wir sind alle weiß, wir wohnen alle in Deutschland. Also wir haben einfach da überhaupt keine Berührungspunkte. Wir können höchstens versuchen, uns ansatzweise das vorzustellen, wie es sein könnte. Aber also wir drei sind in der wahrscheinlich privilegiertesten Situation, in der man auf dieser Welt sein kann.
So ja. Also wir können nur drüber sprechen und sagen, mein Gott, wie kann das sein?
Ja.
Und dann bleibt uns natürlich aber nichts anderes übrig, als dann, also ich meine, was man halt, das Einzige, was man machen kann, ist dann eventuell in Diskussionen oder was auch immer aufkommt, halt entgegenzutreten und zu sagen, nee, was du jetzt sagst, ist Quatsch. Letztlich kann man ja nur den Diskurs eingehen mit Leuten, weil anders kann man dem Ganzen ja nicht begegnen, abgesehen von Solidarität bekunden, aber hilft das alleine, weiß ich nicht.
Ja, ich meine, das Ding ist ja, natürlich, wir können uns null reinversetzen, aber es ist ja dieser Moment, du gehörst zur dunkelhäutigen Bevölkerung in den USA, du kommst aus dem x-beliebigen Grocery Store, hast so eine braune Tüte dabei und hinter dir fährt ein Polizeiauto ran. So. Und ich glaube, du hast sofort die Sorge, fuck, was passiert mir jetzt? Wie verhalte ich mich? Was mache ich? Laufe ich normal weiter? Halte ich an? Gucke ich die an? Ignoriere ich die? Laufe ich schneller? Laufe ich langsamer? Erstarre ich zur Salzsäule? Was tue ich? Was ist für mich jetzt schon fast Überlebensstrategie gefühlt, dass ich nichts falsch mache und in deren Visier gerate? Und das ist ja, allein die Vorstellung ist grauenhaft, weil das bedeutet wirklich, Land of the Free, vergiss es, du kannst dich quasi nie wirklich frei bewegen in diesem Land.
Das als ist Schwarzer.
Ja, und das ist ein komplett Desaster. Schlimmer geht's nicht.
Ja. Ja. Also. Ich versuche auch nochmal nach gut einer halben Stunde den Bogen zu schlagen. Vielleicht finden wir noch den geschmeidigen Übergang zu einem anderen Thema. Ich versuch's einfach mal. Ich glaube, diese ganzen Proteste, die wir jetzt in den Staaten sehen, die werden natürlich auch noch ein Nachspiel der anderen Art haben, weil, wie wir alle wissen, ich möchte das Thema nur ganz, ganz kurz halten, haben wir jetzt auch diesen Virus in der Welt. Auch der wird sich nicht um Proteste, ob gerechtfertigt oder nicht, kümmern, sondern der wird sich munter weiter von Wirt zu Wirt springen. Da werden wir also auch noch was erleben. Apropos in zwei Wochen von hören, auch in Berlin werden wir vermutlich in 2 bis 3 Wochen noch viel hören, weil, wenn ich da mal so sagen darf, diese Vollspackos, wo wir eben schon bei Dummheit sind, vielleicht sogar bei Krankheit, kann man unsere Landsleute ja nicht ausnehmen, die sich nach, wie viele Wochen waren es, 10 Wochen Hausarrest, Ausgangssperre, Kontaktsperren, Hygienemaßnahmen, nichts gerafft haben und das Erstbeste, was sie machen, ist, auf der Spree in Schlauchbooten Rave-Partys zu feiern mit Minimalabständen von, sagen wir, 50 bis 60 Zentimetern.
Ja.
Auch da möchte ich mir mit der flachen Hand ganz, ganz oft gegen den Kopf schlagen.
Ich weiß auch nicht, was da in dir vorgehen muss. Also, dass du dann dich da in so ein Schlauchboot schmeißt, mit 44 anderen im Zweifel. Und ich habe wirklich einen tollen Tweet dazu am 1. Juni gelesen. Allein, dass jeder zweite Berliner Spacko-Hipster ein Schlauchboot hat, sagt doch schon alles. Das ist ja...
Und dann fährt die Wasserschutzpolizei mit ihren Booten da durch. Ich weiß nicht, ist sowas genehmigt oder darf man das jetzt auf einmal wieder oder konnten die nicht da auch mal ein paar Tränengaskartuschen reinfeuern? Was ist denn da eigentlich los? Also war das irgendwie genehmigt, ja, oder haben die nur kontrolliert, dass niemand absäuft? Oder?
Vor allem ja, der Veranstalter hat vorher ja noch, wahrscheinlich schon wohl wissend, dass es mit Hohlbroten zu tun hat, dazu aufgerufen, nur mit maximal 2 Haushaltsgesellschaften auf dieses Boot zu gehen, Abstand zu halten,
Hygieneregeln. Das war ja von vornherein klar, dass das bestimmt ganz super funktioniert.
Ja, aber die sind zumindest ihrer Pflichtschuldigkeit nachgekommen, nochmal das zu thematisieren, ne?
Ja gut, aber das ist ja heuchlerisch. Also dann zu sagen, ey Leute, wir machen eine riesengeile Rave-Party, aber bitte tanzt nur mit den Leuten aus eurem Haushalt. Also, das ist natürlich auch ein bisschen billig, ja, ne?
Komm, wir feiern, aber bitte ohne Spaß.
Genau.
Ja, aber also ich ja auch da, ne? Da fällt's mir, also ich meine, ich habe das heute die ganze Zeit schon das Problem, aber ich verstehe es nicht. Was ist los mit den Leuten? Also jetzt mal ein Schwank aus der letzten Woche, der David und ich hatten eigentlich uns verabredet fürs Wochenende. Ich wollte nach Wiesbaden fahren, ist ja nicht mehr so weit, man hat sich lange nicht gesehen, jetzt war Corona, Kontaktsperre, konnten wir alles nicht machen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, ach komm, jetzt können wir es mal machen, dann wollte ich mich mit meinem Mädel auf die Reise machen. 2 Tage vorher ging es bei mir los, ein bisschen mit Allergie, ich habe gehustet, ich habe schlecht Luft gekriegt und weil man aber heutzutage ja besonders sensibel ist, haben wir beide dann irgendwann beschlossen, pass mal auf, also der David und ich, komm, wir können das auch noch mal ein bisschen schieben, jetzt lass nicht irgendwie leichtsinnig sein, irgendeinen Quatsch machen, man muss es ja nicht forcieren, guckst du 2 Tage später, wie es dir geht, und dann schauen wir so. Und das ist halt sehr, sehr vorsichtig, weiß ich schon, aber ich glaube, das ist das Maß an Vorsicht, das einfach geboten ist und das die ganze Bevölkerung längst eigentlich hätte kapieren müssen. Und ich weiß schon, andere unterschiedliche Bevölkerungsschichten und so weiter, aber dass diese Lektion jetzt zu lernen oder gelernt zu haben in den letzten 10 Wochen, das setzt nicht viel voraus. Also da muss man nicht besonders schlau für sein.
Nee. Menschen sind unfassbar bequem. Uns geht's unfassbar gut. Auch wenn manche Menschen das abstreiten. Aber das ist das Land, in dem wir gut und gerne leben. So, fertig. Was Frau Merkel gesagt hat, stimmt. Also, es geht dir in kaum einem Land auf diesem Planeten besser als in Deutschland. So, und wir sind so unfassbar bequem, dass wir, das ist nach letzter Umfrage, die ich gesehen habe, dass 33% der Menschen diesen Mundschutz jetzt schon wieder als unzumutbar befinden und gerne die Mund-Nasen-Schutzpflicht abschaffen würden. Das ist, weil sie zu bequem sind, dieses Ding aufzusetzen.
Ja, nicht, weil sie zu bequem sind. Nicht, weil sie zu bequem sind. Das ist, weil Egozentrik einfach extrem verbreitet ist. Da geht es doch nur um sich selber. Es geht, Mund-Nasen-Schutz hat doch nichts mit Bequemlichkeit zu tun. Da geht es doch nur darum, das ist doch eine Pflicht dem Nebenan gegenüber. So ist es allen erklärt worden, 100 Mal. Und dann daraus zu schließen, ey, Moment mal, die greifen in meine Freiheit ein. Das ist der Schluss, auf den die Leute dann kommen. Da fehlt mir echt
also, Nahe aus der Hose. Christoph hat es ja eben gesagt, also das sind, auch wo du gesagt hast, das sind verschiedene Bevölkerungsschichten oder so. Ja, aber die Kollegen, die da in Berlin auf ihren Schlauchbooten rumschippern, das sind ja keine Dummen. Das sind alles Studierende oder studierte Menschen, junge Menschen, meinetwegen. Aber das sind ja nicht die, die nicht verstanden haben, wie so ein Virus passiert. Also ich meine, der wurde jetzt wirklich Wochen und Monate lang auf allen Niveaustufen wurde das rauf und runter gepredigt, wie das funktioniert, wie das nicht funktioniert. Also das kann mir keiner erklären und ich verstehe dann tatsächlich eben auch nicht, warum das nicht irgendwie unterbunden wurde. Aber du, genehmigt ist genehmigt, ne? Nehme ich an.
Ja, wahrscheinlich. Ja, da fängt es natürlich ein Stück weit auch schon an, ne? Also, dass das erlaubt wird und dass jemand glauben kann, dass das nicht so läuft, wie es gelaufen ist.
Dass da parallel natürlich eine Demo zu Black Lives Matter läuft, wahrscheinlich 4 Straßen weiter und die sich aber ihr gekühltes Corona-Bier reinschießen und geile Club-Sounds hören, dass das irgendwie auch nicht so richtig zusammenpasst.
Aber das ist eine interessante Frage tatsächlich, weil ich jetzt gerade mir habe erzählen lassen, dass am Samstag großer Demo-Tag ist eigentlich, also auch quer, auch hier in Mannheim, sonst wo. Da habe ich mich schon auch gefragt, weil was ich gerade gesagt habe, nämlich was bleibt uns übrig in dieser ganzen Debatte, wenn wir selbst nicht Rassismus selbst nicht erleben, dann bleibt uns nicht viel anderes übrig, als zu sagen, na gut, dann müssen wir uns solidarisch zeigen und das dann ein Stück weit auch symbolhaft. Jetzt sind am Samstag Demos überall in Deutschland. So, gehe ich da jetzt hin oder nicht? Man will, weil man will jetzt auch nicht dasselbe machen wie immer und nicht am Ende, nämlich dann, das ist nämlich bequem, wenn man dann sagt, nee, ich finde das natürlich alles schlimm und poste mein schwarzes Bild auf Instagram, aber auf eine Demo gehen, nee, das mache ich nicht. Andererseits ist aber halt Corona so.
Gut, schwierig. Zu schwarzen Bildern auf Instagram habe ich meine ganz eigene Meinung, aber ich sag dir, wie es ist, also ich werde nicht hingehen, aber ich werde es alleine nicht machen, weil ich einen kleinen Mann zu Hause habe und weil mir das die Kosten-Nutzen-Rechnung davon, und das klingt bitter und das ist ganz böse, wenn ich das sage, weil ich von Nutzen spreche, aber mir ist das Risiko einfach zu hoch. Bums aus. Und ich könnte es mir nicht verzeihen, nach Hause zu kommen und hier meine kleine Familie irgendwie mit irgendwas zu infizieren. Das würde ich mir nie mehr im Leben verzeihen. Und da verzeihe ich es mir eher, dass ich auf so einer Demo nicht dabei bin. So blöd und so bitter das in diesen Zeiten dann eben klingen mag. Natürlich ist das auch Egoismus, aber
ja. Ja, bin ich voll bei dir. Also, was soll ich tun? Ich kann das aktuell nicht verantworten, mich in meinem Fall wahrscheinlich nach Stuttgart zu begeben und mit zigtausend Menschen auf dem Schlossplatz zu stehen, nachdem ich unter anderem hier vor einer Woche gesagt habe, was für Spasten auf dem Cannstatter Wasen rumlaufen und gegen Corona demonstrieren, ohne Maske und ohne Mindestabstand und ohne sonst irgendwas. Das kann ich nicht vereinbaren, auch wenn der Grund, dahin zu gehen wäre, natürlich ein guter ist. Aber was mache ich, wenn ich mir da den Scheiß hole, meine Frau, meine 2 Kinder anstecke? Ich habe nichts von. Also das ist wirklich, so wie du sagst, so traurig und böse das klingt, aber in dem Moment
das Ding ist,
man kann geht der innere Kern vor Rassismus weltweit.
Du kannst halt auch einen Strich drunter ziehen und sagen, Minus mal Minus ergibt halt auch nicht unbedingt immer Plus. Ich tue mich da auch schwer mit. Also, ja.
Na gut.
Emotional sagt man ja, aber rational sagt man eigentlich, so wie wir die letzten 10 Wochen gelebt haben, wäre das
kontraproduktiv.
Also, nicht logisch.
So. Ja. Vielleicht finden wir ja auch in diesen dunklen Zeiten noch den Übergang zu erhellenderen Themen. Ich möchte diesen Themenkomplex vielleicht abschließen mit meiner Geschichte des Tages. Und zwar, ich muss ein bisschen weiter ausholen, es passt aber genau zu den eben besprochenen Themen. Die Basketball-Bundesliga spielt ja ihre Saison an einem Mini-Turnier quasi zu Ende. Und just heute hat die Deutsche Basketball-Liga ein Statement veröffentlicht, dass doch von den Spielern bitte von politischen Statements in jeglicher Form, wie zuletzt in der Fußball-Bundesliga gesehen, Abstand gehalten werden soll. Und meine Geschichte des Tages ist, dass mein vielleicht zumindest Bundesliga-Lieblingsspieler aller Zeiten, sowohl spielerisch als auch menschlich, Per Günther, dazu auf Twitter veröffentlicht hat, dass er seine Kollegen, die das Bedürfnis haben, doch bittet, das genau das trotzdem zu tun und die ersten 10.000 Euro an Strafen, die dann anfallen würden, zu übernehmen. Das war meine kleine, aber feine Geschichte des Tages.
Habe ich auch gelesen, schöne Geschichte, und gleichzeitig natürlich denkst du, wenn jemand in den deutschen Profiligen am ehesten Kontakt zu den USA hat und zu diesem Thema einfach durch die Sportart, dann ist es die Basketball-Bundesliga, und dann erwartest du einfach gottverdammt nicht so ein Statement.
Ja. Oder also auch das ist natürlich dann quasi wieder gelebt, dieses Problem gelebt, ne? Die großen, mächtigen weißen Männer, die an der Spitze dieser Liga hocken, entscheiden darüber, was die, ich sag mal, wie viel hoch ist der Prozentsatz an schwarzen Spielern in der Basketball-Bundesliga? Wahrscheinlich um die, weiß nicht, 60-70%, und davon wahrscheinlich 40 aus den Vereinigten Staaten, ne? Und die hohen Herren entscheiden dann einfach, was da gesagt, gezeigt und getan wird. Naja, sie sind ja auch mittlerweile wieder zurückgerudert. Trotzdem, glaube ich, haben sie eingesehen, dass das relativ unglücklich war. War mir in dem Fall dann aber auch gar nicht so wichtig, weil das die zurückrudern war irgendwie so nach diesen Reaktionen klar. Was Herr Günther daraus gemacht hat, fand ich dagegen ja Weltklasse.
Ich würde jetzt nochmal ganz an den Anfang zurückrudern. Zu der Themenaufforderung unseres Users, ja. Die Twitter-Aktivitäten von Donald Trump. Und Twitter hat ja letzte Woche, glaube ich, war das, irgendwann mal Herr Trump falsifiziert und damit einen Shitstorm gegen sich selbst quasi losgetreten. Während Herr Zuckerberg bei Facebook sagt, nö, ach, ich halte mich da lieber raus, jeder darf auf meinem Netzwerk erzählen, was er möchte. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich zu diesem Thema stehe. Zum einen kann ich Twitter vollkommen nachvollziehen. Wenn du Blödsinn erzählst, musst du damit leben, dass das falsifiziert und gekennzeichnet wird. Auf der anderen Seite kann ich auch so ein bisschen Mark Zuckerberg und Facebook verstehen, der sagt, es gibt Meinungsfreiheit und es ist nicht an uns, an mir, an Facebook zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Das liegt immer noch bei den Menschen, das zu entscheiden. Dadurch, dass sie sich bilden an unterschiedlichen Quellen und zu einem Urteil kommen.
Ja, ich glaube, genau da liegt das Problem.
Der Hase im Pfeffer.
Ich kann da Twitter, ich finde das auch richtig gut, dass die das so machen. Und es ist ja nicht so, dass die Tweets löschen oder unsichtbar machen oder unkenntlich machen oder sowas, sondern sie markieren einfach nur, das Ding ist nicht weiter teilbar. Das heißt, nicht weiter verbreitbar, und jeder kann sehen, hier ist zumindest ein Teil dieser Information, entspricht nicht den Fakten. Also das, finde ich, kann man als soziales Netzwerk, kann man auch schon so machen. In meinem Dafürhalten sollte man das auch so machen.
Das Ding mit 100%, was ich nur nicht verstehe, Twitter hat dafür natürlich endlos viele Chancen gehabt und hat sich in dem Fall einen super komplexen Fall ausgesucht. Also sie hätten sich selbst das Leben einfacher gemacht, wenn sie ein paar von den anderen Chancen nicht hätten verstreichen lassen.
Und Werbung ist Werbung. Nicht
diese,
hä? Werbung ist Werbung.
Ja, stimmt schon. Aber ja. Also in dem speziellen Fall, wo sie Donald geflaggt haben, die haben jetzt ja auch gestern den Senator, ist der im Senat oder im Kongress? in Florida, Matt Gaetz, der quasi, mit dem haben sie dasselbe gemacht, der hat aber, das war halt ein sehr eindeutiger Fall, weil der hat gesagt, hat jetzt wo wir, als wäre das übrigens ein Fakt, der festgestellt wäre, jetzt wo wir festgestellt haben, dass Antifa Terroristengruppen sind, können wir die nicht auch genauso jagen, wie wir das damals im Nahen Osten gemacht haben. Der ist im Amt und Würden, ne? Florida, das ist auch nicht irgendwie, keine Ahnung, North Dakota oder so. Das ist
aber relevanter auch nicht, aber eigentlich auch nicht weit entfernt.
Nee, und da ist er geflaggt worden und da sag ich so, da so Dinger, vielleicht nicht ganz so massive, aber da hätte Donald leichtere gehabt, als den sie sich am Ende ausgesucht haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon schön, dass irgendein soziales Netzwerk sich jetzt dann doch mal dazu entscheidet, Farbe zu bekennen.
Auf der anderen Seite muss man auch, und deshalb rechne ich Ihnen das noch höher an, der Aufwand, der dahinter steht und der entstehen wird, der ist ja quasi endlos.
Ja, und die dürfen es vor allem nicht einseitig machen, ne?
Also genau, bei wem machst du das? Wann machst du das? Werden alle überprüft, die ein Häkchen haben? Holy shit, dann hast du aber was zu tun. Also, und guckst du dir jeden Tweet an? Weil wenn du das jetzt 4 Wochen lang nur bei Donald und anderen Republikanern machst, dann gibst du natürlich dem Öl, in das dem Feuer, in das Donald so gerne Öl gießt, nochmal 2-3 Ladungen dazu, um das Ganze noch weiter zu spalten.
Das weiß ich jetzt gar nicht. Also klar, logisch müssen sie das dann auf allen Seiten machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die das nur ab bestimmten Follower-Zahlen machen, also bei Accounts, die most likely irgendwie retweetet oder geliked oder weiter geshared werden.
Ja.
Haben die da irgendwie was zugesagt, wie die das handhaben wollen? Weil, wie du richtig sagst, die werden ja nicht alle abgesetzten Tweets da checken können.
Wäre mir jetzt nicht.
Also ich könnte es mir nur vorstellen, dass sie das an Follower-Zahlen abhängig machen und sagen, keine Ahnung, ab x Millionen oder sowas oder ab einer bestimmten Frequenz vielleicht sogar. Und bei Donald ist es ja tatsächlich relativ leicht, da kannst du eigentlich per se eigentlich mal die Flagge draufhauen, ne?
Ja, eigentlich bei so ziemlich jedem dieser Tweets.
Aber du hast natürlich recht, sie dürfen echt den Fehler halt dann nicht machen, dass sie das dann tatsächlich nur einseitig praktizieren, sonst sonst brennt dieses Thema natürlich wieder
los. Genau, ja. Und tatsächlich, als wir jetzt gerade angefangen haben, habe ich gelesen, Snapchat folgt Twitter und wird Donald zumindest nicht mehr in dieser Discover-Funktion promoten. Eben auch gerade aus dem Grund, dass da zu viele Unwahrheiten.
Ja, gut, aber Snapchat ist das wirklich eine relevante Größe im internationalen
Social Media Markt? Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Glaube in der jüngeren Zielgruppe schon.
Immer noch, ja? Ist das nicht TikTok mittlerweile?
Ach gut, TikTok, mit Sicherheit.
TikTok ist das relevanteste Social Media Medium aktuell.
Ich weiß, aber halt leider von einer chinesischen Staats-App wahrscheinlich.
Ja, aber die technisch ist das wohl das Feinste vom Feinsten, ne, was Algorithmen und sowas angeht.
Ja, ich muss mich leider damit demnächst auch beruflich auseinandersetzen.
Ja, ist gut. Kannst du auf mich zukommen? Ich bin quasi Fachmann.
Profi. Ja, du tanzt schon.
Ich tanze schon.
Hervorragend.
Genau. Haben wir noch eine Geschichte? So ein bisschen was aus dem Leben gegriffen. So ein bisschen was Menschliches noch.
Was Menschliches noch?
Haben wir was? Ja, ich könnte von einem relativ. Aber ich weiß nicht, ob ich
erzähl mich jetzt
aussetzen soll. Aber warum nicht? Mir ist doch scheißegal. Ihr beiden Flitzpiepen, ich nehme da den Stefan mir auch als Vorbild ein Stück weit. Bei mir im Haushalt läuft neuerdings ein recht interessantes, ich möchte fast sagen, soziales oder kulturelles Experiment, ich bin nicht sicher.
Oh Gott.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es passiert ist. Irgendwann habe ich mit der Easy.
Eine dieser berühmten Rampen, die der Christoph auffährt.
Ja,
das dauert drei bis vier Minuten, bis wir zum Thema kommen. Das ist gut.
Du lässt mich nie meine Themen erklären. Du sagst vorher halt, jetzt kommt die große Einleitung, ich sag das nicht so. Jetzt, du machst genau das Gleiche. Du baust dieselben Rampen. Du schmeißt aus deinem hier in deinem Glashaus schön rum.
Go.
So, darf ich jetzt meine Geschichte erzählen? Oder willst du mir wieder dazwischen reden?
Christoph, doch erzählen.
Go. Halt ein bisschen schneller. Ich hab mit der Easy, irgendwie sind wir auf das Thema gekommen. dass die Easy behauptet hat, ach, was heißt behauptet? Sie hat vorgeschlagen, ach komm, lass uns doch mal diese ganze Marvel-Kiste einmal durchgucken. Und zwar nicht, weil sie da Interesse dran hat, sondern ehrlich gesagt weiß sie selbst nicht, warum sie es gemacht hat und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe das alles gesehen und ich hab zumindest großen Respekt davor, dass sie über 12 Jahre quasi eine Serie gedreht haben in extrem großem Ausmaß und es geschafft haben, die vor allem fertig zu kriegen. Also die ist halt, die haben sie halt gut zu Ende erzählt, diese ganze Geschichte. Wie man dazu steht oder was auch immer, da waren auch viele Scheißfilme dabei.
Du musst mich kurz aufklären, was gehört zu Marvel? Aha. Was gehört denn da alles dazu? Ich bin da nicht so im Bilde. Was ist denn das alles?
Das ist dieses Marvel Cinematic Universe, sind im Grunde alle Marvel-Filme seit...
Ja, aber was ist ein Marvel? Das sind X-Men Marvel? X-Men ist Marvel.
Marvel ist alles, was nicht Superman und Batman ist. Einfach gesagt.
Okay.
Ja. Das ist DC.
Genau.
Ja, okay.
Und Spider-Man ist auch Marvel. Das ging los mit Iron Man 1, oder?
Eigentlich. Das ging los mit Iron Man 1. Der kam, glaube ich, 2009 ins Kino und endete letztes Jahr mit Avengers Endgame, der, glaube ich, mittlerweile auch der profitabelste Film ever ist. Und das ist halt eine Geschichte erzählt über, also ein großer Bogen, der gezogen wird über 20 Filme. Und jetzt weiß ich, Comicfilme ist nicht für jedermann und für die Easy ist es auf jeden Fall gar nichts. Also null. Funktioniert nicht. Eigentlich.
Das ist wie ein Buch für dich.
Irgendwie ist sie auf die Idee gekommen, naja, weil ich ja auch immer, das habe ich ja auch hier im Podcast schon öfter gemacht, so ein bisschen halbgar so tue, als gäbe es kulturelle Pflichten, die zu erfüllen sind, einfach in einer gewissen Generation. Und dann habe ich den Fall gemacht und dann hat sie gesagt, ja gut, komm, ich gucke das auch einmal durch. Das sind 20 Filme. Ich bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie wir weiter durchkommen. Wir haben jetzt die ersten beiden Iron-Man-Filme gesehen und haben also nur noch 18 Filme vor uns.
Das sind aber 40 jetzt, Stunden Lebenszeit, mindestens.
Da kommen jetzt, ja, und da kommen jetzt richtig, da kommen jetzt ein paar richtig miese Dinger.
Guckt ihr die chronologisch durch?
Ja. Das geht nur chronologisch, sonst funktioniert die Geschichte nicht. Sonst kannst du
ja, aber die Filme kannst du doch alle auch einzeln gucken, oder nicht?
Schon, aber der Gag ist hinten okay, am Finale rauszukommen. Es geht nur darum. Okay. Weil die Filme in sich sind zum Teil wirklich Mist. Aber es wird halt immer diese Rahmengeschichte wird immer am Laufen gehalten und die wird immer größer und immer fetter und es werden immer mehr Leute und es wird aber komischerweise nicht chaotisch und man kann dem Ganzen folgen bis zum Schluss. Und dann macht's Laune. Wie auch immer, jedenfalls wird es hierzu interessante Szenen führen.
Ich bin gespannt, wann Easy das Experiment abbricht. Ob nach 4 oder 4,5.
Ich ehrlich auch, ich habe gesagt, das schafft sie nicht, aber ich bin gespannt.
Ich bin gespannt, wann du auf der Couch schlafen musst.
Genau.
Weil ihr euch während Film 6 total in die Haare bekommt.
So schlimm ist es nicht und so leidenschaftlich bin ich bei dem Thema auch nicht. Ist ja nicht Star Wars, ne?
Genau.
Aber, naja, sind halt Comics, ne? Jeden Samstagmorgen, 10 Uhr, bin ich aufgestanden.
Ja, aber das waren noch richtige Comics.
Ja, das stimmt. Aber, also die sind einfach auch fett produziert, diese Dinger, ey. Da knallt so derartig hier.
Was hast du Samstagmorgens um 10 geguckt?
Der kam mir
Turtles, mit Ghostbusters.
Mit den Teenage Mutant Hero Turtles und dann kam alles andere.
Ey, Ghostbusters, Turtles, mega geil.
Ja, voll geil.
Yeah,
Ghostbusters, ja genau, so ist es.
Ghostbusters, war überragend.
Ja gut, meine erste große Liebe war die Dame bei He-Man.
Mila kann lachen.
Sheila, ja.
Übrigens, dazu, da kann ich euch empfehlen, wo wir schon bei Sheila sind. Es gibt auf Netflix, das wäre auch gleichzeitig mein Tipp der Woche, es gibt eine geile Doku zu He-Man, wie das alles entstanden ist von den Erfindern, von denen, die dann die Figuren gebaut haben und so weiter. Richtig geil, 1,5 Stunden über die Entstehung und die Entwicklung von He-Man und Masters of the Universe. Es ist richtig geil.
Habt ihr den Film mal gesehen in den 80ern?
Ja, Dolph klar. Lundgren? Ich fand Skeletor mega erschreckend. Ich hatte mega Schiss vor dem.
Ey, wie krass man Schiss hatte früher, ne? Und wie unfassbar man sich kaputt
lachen würde. Skeletor sah aber vergleichsweise richtig böse aus da.
Da gibt es noch so einen grottenschlechten Film. Flash ganz Gordon. Viele. Habt ihr Flash Gordon geguckt?
Ja, aber der ist ja schon fast wieder Kult mittlerweile.
Ah ja, aber dieses Ding ist so derart trashig. Also das ist ja brutalst. Das ist ja.
Aber das müsst ihr euch angucken. Die Doku zu He-Man, das ist richtig geil. Das gefällt mir gut.
Das ist richtig geil. Ja, wo wir es gerade von Filmen haben, die schlecht altern. Ich habe neulich ist mir Langoliers über die Augen gelaufen. Könnt ihr Langoliers, könnt ihr euch da dran erinnern, zufällig?
Stephen King? Name, ja, Handlung komplett weg.
Flugzeug, das irgendwie durch ein Wurmloch fliegt und eigentlich ist die Prämisse ganz geil, weil die fliegen irgendwo hin und landen da und dann merken sie, Moment mal, hier ist ja gar nichts los und schmecken nichts und riechen nichts und hört nichts und es gibt keinen Wind und sie wissen nicht, was abgeht. Und dann fliegen sie wieder los und werden von irgendwelchen komischen, super hässlichen Viechern angegriffen. Es sieht saumäßig scheiße aus. Also ich weiß aber, dass ich das früher gesehen habe und dachte, boah, das ist ja super gruselig. Und jetzt guckt man das heute an und denkt, Alter, das ist ja Wahnsinn. Das sieht einfach nur dumm aus. Wie kann man sich davor jemals gegruselt haben?
Apropos alte Filme, die zum Gruseln sind. Kennt ihr den Film Die Fliege?
Wie?
Nochmal? Die Fliege.
Das hat jetzt zweimal an derselben Stelle
bist du zensiert worden.
Damit. Die Fliege.
Die Fliege?
Ja.
Die Fliege?
Kennt ihr den Film?
Ah, mit hier, wie heißt er noch gleich? Ach, der Typ von Independence Day.
Genau.
Genau, kennt ihr den? Das ist auch der ist von 1986, ein richtig geiler Film, den fand ich auch damals mega spooky. Das ist also ein Typ, der sich nach und nach, weil er irgendwelche biochemischen Experimente macht, selbst in eine Fliege verwandelt. Aber, also das ist richtig.
Aber der hat eklig ausgesehen.
Der hat richtig, also der nicht in so eine kleine Fliege, sondern so in ein, keine Ahnung, Fliegenwesen halt irgendwie. Und der verfällt immer mehr und das ist richtig geil. Also die Fliege, Stefan.
Klingt nach einem Knaller.
Das ist ein Knaller. Kannst auch mit deinen Kindern angucken, wenn du nicht willst, dass die nächsten Wochen schlafen. Das geht auf jeden Fall. Ja,
genau.
Gehört eigentlich zu den Filmen, die man schon gesehen hat. Das war so ein Film, als wir Kinder waren, war das der, die man eigentlich nicht gucken soll.
Genau, so, wo du dann auch echt Albträume hast und so weiter, ne?
Ja.
Die Fliege.
Ja. So ging es mir tatsächlich mit Ace.
Ja.
Wir waren im Urlaub.
Er ist auch nicht gut gealtert. Da würde ich jetzt auch nicht mehr Angst vor haben.
Meine Schwester und ich hatten ein eigenes Zimmer. Und der Stefan hat, ich glaube, mit 11 oder so nachts den Fernseher angemacht. Und was lief da? Ich glaube, auf einem österreichischen Sender, weil wir waren in Österreich, Es. Ich glaube, ich war 11, meine Schwester war 8 und sie hat mitgeguckt. Und sie hält mir das heute noch vor, dass da diverse Dinge bei ihr in Unordnung gerieten. Dank des Bluts aus dem Waschbecken und diverse andere Dinge.
Obwohl der Typ ja echt putzig aussah eigentlich, ne?
Ja, er selbst, ja, aber stimmt, da waren schon ein paar Szenen dabei, die dann nicht mehr so lustig waren.
Ja, stimmt. Die für 8 und 11 nicht gerade geeignet sind, aber gut.
Aber ihr seid mir noch zwei Tipps schuldig. Ich habe euch jetzt meinen Doku-Tipp schon rausposaunt.
Ja, ich habe, was habe ich denn zu bieten? Ich bin im Moment immer noch mit Breaking Bad beschäftigt.
Sehr gut.
Zum einen, und dann haben wir jetzt ja unseren Filmmarathon angefangen. Aber was ich außerdem noch angefangen habe, da habe ich noch kein finales Urteil mir zugebildet, aber ich kann es trotzdem mal pitchen. Ich habe angefangen bei Netflix Space Force zu gucken. Ich bin gar nicht sicher, ob ich Sitcom dazu sagen soll, weil die so von der Tonalität her ist, die so ein bisschen komisch einzusortieren. Schwarzhumorig auf jeden Fall. Mit Steve Carell und John Malkovich und anderen.
Klingt
und
immer gut.
Rahmenhandlung ist im Grunde die, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, wie er ja auch, glaube ich, tatsächlich eigentlich angekündigt hat, eine Space Force gegründet hat.
Ach so.
Und bis zum Jahr 2024 will er mit Truppen auf dem Mond sitzen. Also, ne, und
die Idee könnte von Donald Trump sein, ne?
Die Idee ist von Donald Trump. Der hat sowas Ähnliches gesagt. Er hat natürlich nicht Truppen gemeint, sondern aber er will den Weltraum militarisieren, das hat er ja schon gesagt.
Stimmt.
Und wir verfolgen also Steve Carell, der einen General spielt, der die Leitung über dieses Projekt bekommen hat. Und das ist halt sehr, sehr absurd, logischerweise, was da abgeht. Und er ist halt der total schräge Typ, harter Kampfpilot auf der einen Seite, aber halt so ganz verschroben, und der einzige Normale irgendwie in dem ganzen Haufen ist ausgerechnet John Malkovich, der immer nur verschrobene Typen spielt. Allein der Zustand macht mich schon ganz wirr. Und dann ist es halt, einerseits ist es lustig, andererseits auch super bitter zum Teil, also es ist eine ganz komische Tonalität. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde oder nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht uninteressant und kurzweilig.
Das ist gut.
Ich habe kurze kleine Folgen, 30 Minuten. Netflix
nämlich gesehen und war mir nicht sicher, ob ich das vielleicht mal anklicken sollte. Aber vielleicht gebe ich dem ja mal einen Versuch.
Ja, es fordert einen nicht besonders, aber es sind interessante Situationen drin und also lustige kleine Dinger drin.
Aber auch da können wir noch einen kleinen Einschub machen, wo wir doch schon bei Space Force sind. Auch das war ja wieder so ein Ereignis letzte Woche. Bitte? Also erstens, Broforce ist ein Thema, was ich da gerne anbringen würde. Zum anderen aber hier dieser Raketenstart, den wir hatten vor 3 Tagen. War vier ja. Tagen? Muss ich ja sagen, also ich habe ja mit Raumfahrt und sowas generell jetzt nicht wahnsinnig viel am Hut, aber solche Events finde ich ja schon immer ganz geil, ne? Also das habe ich auch damals, als der Typ da aus dem All mit seinem Fallschirm gesprungen ist, oder wie war das nochmal? Dieser ja. Red Bull-Typ, wie das immer so aufgemacht ist mit Countdowns und 18 verschiedenen Kameras aus dem Cockpit und sowas, da kann ich mir schon für begeistern für sowas, ne?
Ist schon geil. Das Universum generell ist einfach geil.
Ja, das ist, wie gesagt, ich bin da kein Fachmann. Das ist für
mich. Ich bin da jetzt mit meinem Sohn, der ist wohlgemerkt 6 Jahre alt, 2 Wochen dran gewesen, weil er irgendwo was vom Urknall aufgeschnappt hat. Und jetzt haben wir tagelang Geo angeguckt und ich habe versucht, mit meinem Halbwissen und etwas Recherche meinem Sohn den Urknall und das Universum an sich näher zu bringen und
da musst du aber aufpassen, dass der bei euch bei den Amish nicht Probleme kriegt in der Schule, ne?
Stimmt, wenn er mit so komischen Sachen da ankommt im Auenland. Fliegt er von der Hobbit-Schule.
ich habe bei diesem Raketenstart, die Easy ist da total drauf abgegangen. Die fand das mega cool, aber schon die ganze Zeit vorher schon. Ich habe halt die ganze Zeit bevor tatsächlich der Countdown auch lief, der zweite, beim ersten waren wir ja weit genug weg, als der gestoppt wurde. Mhm. Davor habe ich noch die ganze Zeit gedacht, ja, aber Leute, ey, ich meine, wir fliegen hier die ganze Zeit zwischen ISS und Europa, beziehungsweise Russland hin und her, warum ist denn das jetzt ein riesen Aufriss, nur weil es die Amis sind, hast du nicht gesehen, bla bla bla. Hat mich eigentlich nicht interessiert, aber wenn man dann am Fernseher sitzt und dann eben das ganze Buhai, dem kann man sich dann halt eben doch nicht entziehen. Und dieser ist ja da ist auch ein Nervenkitzel, wenn das Ding dann abhebt und du weißt, da sitzen jetzt halt wirklich welche drin, ist ja dann schon
und dann mit Kameras aus dem Cockpit, wo die zwei Dudes dann da hocken, das ist schon ganz geil. Also
geiles Cockpit ist schon, übrigens.
Es gab doch super stylischen Raumanzügen.
Ich wollte gerade sagen, da gab es irgendwie, glaube ich, auf der Zeit oder in der FAZ irgendwie so ein Artikel drüber, dass diese Raumanzüge von den beiden, dass das so quasi im in der ganzen Geschichte der Raumfahrt, dass das so die Nadelstreifenanzüge wären und mega Designer-Dinger und alle anderen Astronauten, vor allen Dingen wahrscheinlich gemeint die Russischen, die sehen echt wie die letzten Dullis dagegen aus, wenn die da ankommen mit ihren hochglanzpolierten schwarzen Visieren und so.
War da nicht auch irgendwas, ist das nicht auch, warte mal, war der, ist denn Designer nicht auch von diesen Dingern?
Ja, das ist auch so von irgendeinem Designer gemacht und so.
Tom Ford oder was? Keine Ahnung. Nee,
das ist irgendwie so ein Hollywood, warte mal, was hat der gemacht? Raum... Irgendwie, ich muss kurz recherchieren.
Aber ja, was ich da ja gesehen habe und was ich echt geil fand, ist, jemand hat auch bei Twitter ein Bild gepostet, Innenansicht Apollo, Innenansicht Space Shuttle und jetzt Innenansicht Dragon, wie sich quasi UX-Design verändert hat und wie Christoph schon sagte, das Ding jetzt innen drin aussieht wie ein Tesla, da ist kein Knopf und da waren 1960 4 Millionen Knöpfe und mit jedem konntest du irgendwas verstellen und jetzt gibt es quasi keinen mehr.
Kannst dir aber sicher sein, dass es die Knöpfe schon noch, diese Knöpfe gibt es mit Sicherheit trotzdem noch, die sind nur nie im Kamerabild.
Ja.
Also dass sie keine Redundanzen haben und sich auf Touchscreens verlassen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe das jetzt gefunden, die Raumanzüge stammen von dem Hollywood-Kostümbildner José Fernández, der unter anderem die Superheldenkostüme für Batman und Spider-Man entwickelt hat.
Von einem Hollywood-Kostümbildner,
ja, das ist einfach geil. Ne? So große Brustmuskeln, irgendwie schön tailliert, alles geschnitten, so eine Sixpack-Implikation drauf, weißt du, das ist schön.
Crazy stuff. Super. Aber ich kann dazu noch beitragen, weil wir bei Tesla und Elon Musk dann irgendwie sind. Mein bester Kumpel ist am Wochenende zum ersten Mal so ein Fahrzeug gefahren.
Die sind sehr schnell.
Und hat gesagt, hei, ist das wirklich geil. Ist auch, eigentlich auch ein Verfechter von diesem Geräusch, das ein deutscher Sportwagen macht. Aber Er hat gesagt, dieses quasi Geräusch vom Band, das der Tesla macht, wenn du da drauf drückst, das hätte schon auch was. Und natürlich die Anmutung da drin mit dem einen großen Bildschirm und sonst keinen Knöpfen eben. Das wäre schon wirklich, wirklich gut, so ein Tesla, so eine Tesla-Schleuder.
Ist ja auch wirklich, wirklich teuer. Aber
ja, gut.
Aber du wirst uns jetzt ja nicht, ich meine, du musst, dein Tipp ist ja jetzt nicht Tesla fahren, schätze ich.
Nein, mein Tipp ist, und weil ich das letzte Mal ja schon einen Japan-spezifischen Tipp hatte, und ich im Journalismus ja gelernt habe, dass man am Ende nochmal zum Anfang zurückkehrt, mache ich thematisch auch den Deckel drauf und empfehle.
Hast du nicht Politik studiert eigentlich?
Nee, Sportwissenschaften, Amerikanistik und Philosophie. Deshalb kenne ich mich ja so toll aus mit diesen Amerikanern. Ich empfehle zwei Musikalben, die sich den Themen Rassismus und Polizeigewalt unter anderem widmen. Und das eine ist To Pimp a Butterfly von Kendrick Lamar. Und das andere heißt von The Angelo und The Vanguard. So, warte. Ah, jetzt muss ich hier. Black Messiah. Beide befinden sich tatsächlich auch in meinem Besitz. Sind aus den Jahren 2014 und 15 und sind auch damals entstanden, nachdem es in den USA zu Unruhen im Nachgang zu Polizeigewalt kam. Also die sind aktueller denn je und sind aus meiner Sicht beides nicht nur thematisch, sondern auch musikalisch sensationell gut und vielleicht ihrer Zeit voraus oder vielleicht auch einfach zeitlos. Vielleicht kann man die auch in 10, 20 und 30 Jahren noch sehr, sehr gut hören.
Das bleibt abzuwarten.
Ja. Das wird die Zeit zeigen.
Na gut, danke vielmals für diesen Tipp. Dann machen wir einen Deckel drauf, würde ich sagen.
Absolut. Gerade lese ich, dass die Große Koalition sich darauf verständigt hat, dass die Mehrwertsteuer kurzzeitig, also befristet mit anderen Worten, von 19 wieder auf 16% gesetzt wird.
Da habe ich ja richtig was von.
Naja, 3%.
Da ballere ich jetzt raus, ohne Ende. Und ohne Sinn und Verstand, ob ich die Dinge brauche oder nicht.
Lass den Tesla bestellen.
Der Bonus soll 300 Euro pro Kind extra geben.
Ja, auch die sind schon verplant.
Finde ich unfair, dass es die für den David nicht genauso viel gibt wie für den Stefan.
Ja, er wäre auch mehr geleistet.
Ja, aber der Stefan, der David wohnt in einer vernünftigen großen Kommune und braucht Geld und kann nicht einfach, ist egal.
Ja gut, der Stefan braucht Spritgeld, um da wieder rauszukommen. Das passt schon.
Du weißt doch, wie weit ich von allem weg bin.
Das gemeine Muli läuft auch ohne Sprit.
Ja, genau. Ein bisschen Heu so. Und eine Karotte. Ne? Na gut.
Dann
rede ich ja überhaupt mit euch.
Ich hoffe, wir konnten unserem Edelfan aus Leipzig, ich glaube, das darf man an dieser Stelle sagen und verraten, gerecht werden. Er fühlt sich gut unterhalten und informiert. Ja. Und wir hoffen, ihn auch das nächste Mal wieder begrüßen zu können, wenn es denn heißt, in 8 Minuten wird geskypt, Ausgabe 22. In diesem Sinne,
tschüss, ne?
Auf Wiedersehen. Tschüss.